ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen, zu einer wirklich besonderen Folge, einer Ausgabe von Amerika, wir müssen reden, denn wir haben später einen Gast in dieser Folge und das hat sehr viel zu tun mit dem Ort, an dem wir hier gerade aufzeichnen, nämlich Dakar im Senegal, der Hauptstadt des Senegals. Und was das alles auch mit Blick auf die Entwicklungen, die jüngsten mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, darauf gehen wir ein im Laufe dieser Folge. Aber zunächst wollten wir die Gelegenheit nutzen, um uns zu bedanken, sehr, sehr herzlich. Denn wir haben nach der vergangenen Folge so viele Zuschriften bekommen, sehr viel mehr noch als üblich, und da wollten wir ein großes, großes Dankeschön erstmal sagen.
Ich glaube, wenn wir die Nachrichten lesen, wir merken, dass ihr seid auch genauso getroffen wie wir, und wir wollten dafür Dankeschön sagen. Wir können nicht immer alles antworten, aber ihr soll sicher sein, dass wir die bekommen und lesen, und das ist der Grund, warum wir hier sind. Also.
Und es ist auch toll, von wo überall ihr uns schreibt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den USA, Dänemark, aus Italien vom Lago Maggiore, da kommt ja mein Vater her, hat mich besonders gefreut. Also es ist wirklich großartig und viele der Anregungen und Fragen fließen da auch ein. Und wir wollten eine Frage, die wirklich sehr häufig in diesen Zuschriften und Mails, die wir bekommen haben, immer wieder aufgeploppt ist. Es war tatsächlich die Frage nach, wo ist denn da eine Form von Widerstand seitens der Demokraten oder Opposition in den USA? Was passiert da eigentlich? Nehmen die das alles so sang- und klanglos hin oder regt sich da doch auch ein gewisser Widerstand gegenüber den ganzen Sachen, die Donald Trumps Regierung da gerade umsetzt in den USA? Und ja, Jeff, es ist so ein bisschen schwer noch zu sagen, weil noch sehr viel einfach so viel passiert. Und da wollen wir kurz drauf eingehen, bevor wir dann eben auf die Ukraine und die Friedensinitiativen aus den USA blicken. Und was würdest du sagen? Ich glaube, zum einen kann man sagen, die Demokraten sind immer noch dabei zu realisieren und sich zu positionieren, wie sie auf diese Präsidentschaft Trumps reagieren sollen.
Ich glaube, für die Demokraten ist es ein bisschen wie für die Amerikaner. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, von dieser Taktik, dieser Strategie Flooding the Zone, dass man so viel, jeden Tag, so viel Schlagzeilen, so viel passiert jeden Tag vom Weißen Haus, und dann macht Musk irgendwas und dann gibt's eine Interview in Fox News und dann gibt's einen Treff mit Zelensky. Also, dass die normale Amerikaner sagen einfach, also ich habe auch ein Leben, ich muss arbeiten, ich habe Kinder, ich habe was auf immer, und die können nicht so richtig konzentrieren. Das ist eine Taktik, das Trump benutzt, wobei es gibt einfach so viel, dass man, also schließt das ein bisschen aus. Also die Demokraten haben nicht diese Möglichkeit. Also was man sagen muss, ist, dass die sind die Minderheit in beide Häuser der Kongress, im Haus und im Senat. Und das heißt, wenn es gibt eine Bestätigung von einem Gesetz oder irgendwas, wir haben gerade gesehen, letzte Woche gab es die Bestätigung von der Haushaltsbudget, das erlaubt der Regierung, offen zu bleiben und zu funktionieren bis September. Also es gibt viel in der Haushaltsbudget, wo die Demokraten sagen, das tun wir nicht, das machen wir nicht, wir müssen einen Widerstand machen. Aber die mindestens im Senat, der Minderheitsleiter Chuck Schumer, hat gesagt, Leute, wenn wir das machen, wenn wir nicht mit zustimmen, dann sind wir schuld für diese Schließung von der Regierung. Und deswegen hat Schumer und 9 andere Demokraten mit den Republikanern gewählt. Und deswegen ist es durchgegangen. Es gibt keine Schließung der Regierung. Es bleibt offen mindestens bis September, wenn die müssen wieder abstimmen. Aber das, wie wir gesehen haben, hat eine kleine Krise ausgelöst innerhalb der Demokratischen Partei, weil es gibt bis jetzt, wie ich das sehe, keine richtige Führung. Was ist unsere Strategie? Was machen wir? Also wie man sieht, es gibt Schumer auf einer Seite, der die Old School ist, der ein bisschen älter ist, länger in der Senat. Aber es gibt auch die Demokraten auf die mehr linke Seite. Ein heißt Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, aus der Bronx. Und die sind mehr kämpferisch. Die wollen mehr Widerstand haben und sagen, es ist uns egal, ob der Regierung schließt. Also wir müssen auch unsere Wähler zeigen, weil das ist auch, dass man sieht in Umfrage, dass die demokratischen Wähler sind unzufrieden mit ihrer eigenen Partei, weil die sehen auch keinen Widerstand. Und die sagen, man kann es nicht einfach dabei bleiben und sitzen auf die Hände und einfach alles akzeptieren. Und das sehen wir jetzt, Ingo, in Town Halls überall in den USA. In North Carolina, Wisconsin und Colorado. Es gab ein paar, wo besonders republikanische Abgeordnete sind zurückgegangen. Also das passiert in Deutschland auch, ne? So, wenn man geht zu der Wahlkreis, redet mit die Wähler, erzählt, was passiert in Washington, hört zu dann, was die Wähler sagen, was ihre Gedanken sind, so dass die dann das mitnehmen können nach Washington. Und wir haben dann gesehen, ein paar Mal jetzt über die letzten paar Wochen, dass die Wähler bei die Town Halls sind wirklich wütend und schreien an die Abgeordnete, manchmal so sehr, dass die können kaum ein Wort rauskriegen.
Ja, weil gerade in North Carolina beispielsweise ein Abgeordneter, der sich immerhin getraut hat, ja, denn es gibt ja die Ansage des Mehrheitsführers, des Sprechers des Repräsentantenhauses,
Mike Johnson,
der gesagt hat, tut das nicht, macht das lieber online, stellt euch nicht den Wählern. Er hat gesagt, das sind ja alles bezahlte Demonstranten, die da mit Absicht reingehen. Aber ich glaube, gerade demokratische Wählerinnen und Wähler gehen dahin, um ihre Wut auch über die ganzen Kürzungsprogramme und diese ganzen Veränderungen auch da dem ganzen Luft zu machen. Und ich glaube, der hat sich da versucht zu schlagen, tapfer, dieser Abgeordnete aus North Carolina. Und diese ganze Sitzung endete im kompletten Chaos, weil da eben so viel Unmut, gerade bei den Veteranen über die Kürzung und so. Mhm. Und was da Doge, also was Elon Musk da mit seinem Programm da gerade über Nacht macht, die ganzen Entlassungen und all das. Ich glaube, da regt sich schon so eine Art von Widerstand. Und ich glaube, die Demokraten, wie du richtig sagst, sind noch immer auf der Suche nach einer richtigen Strategie und haben aber so ein bisschen das Gefühl, das mehr in den Vordergrund zu stellen, den Unmut auch der Wählerinnen und Wähler, das auch von der Presse aufgreifen zu lassen, indem man diese veranstaltet einfach und sagt, okay, wir machen hier diese Townhall-Meetings und wenn sich der republikanische Abgeordnete dieses Wahlkreises nicht stellt, dann sagt das ja auch etwas aus. Und wenn er sich aber stellt, dann werden die Leute ja schon sehen, wie eben unzufrieden da eben viele sind. Wie gesagt, es ist, wen man fragt, es gibt viele Republikaner, die eben sagen, ja, ist doch gut so, was gerade passiert, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das so eine Strategie, um da ein bisschen auch das nicht einfach so durchgehen zu lassen.
Ja. Ich würde sagen, sogar die Mehrheit von Republikanern sind ganz begeistert von, was passiert jetzt im Weißen Haus. Also wenn es gibt eine Kritik von Republikanern, ist es oft gegen Musk und nicht gegen Trump. Also er ist dann gesehen als jemand, der da schuld ist für Chaos, für die Schließung zum Beispiel von manche Agenturen in der Regierung. Also es gibt jetzt viele Gerüchte, dass die würden die Bildungsministerium schließen. Und das wird dann interessant zu sehen, wie die Wähler reagieren, wenn das tatsächlich passiert. Aber auf jeden Fall, ich habe auch die Frage bekommen, hey, guck mal, in der Balkan, in großen Städten gibt es Studenten auf die Straße. Wo sind die in den USA? Wir haben gesehen letztes Jahr im April große Proteste in Uni-Campus gegen den Krieg in der Mittelosten. Und wo sind jetzt die Proteste? Das haben wir auch in 2016 gesehen, in Trumps erste Amtszeit. Und jetzt sehen wir diesen Widerstand von der Bevölkerung nicht so, die sind nicht so präsent, wie du sagtest. Bei der Town Halls sehen wir das und ich glaube, wir würden das oft mal sehen. Aber was tun die Demokraten im Moment? Es gibt nicht so viel im Kongress, das man machen kann. Mindestens ein Widerstand. In der Fall von der Haushaltsbudget, das ist nicht durchgekommen. Aber der andere Strategie, das man hat gegen Trumps Erlasse, sind die Gerichte, sind Richter. Und das ist jetzt irgendwas, dass wir haben, ich glaube, einmal schon in einer Folge gesprochen, es gibt zahlreiche jetzt Prozesse.
Ja, die New York Times hat sogar so einen Ticker, so einen Zähler und zählt da mit, das sind schon Dutzende, ich glaube so über 80 Gerichtsverfahren und Prozesse und Klagen, die da jetzt durch die Mühlen der Justiz gehen, um eben dem Einhalt zu gebieten. Und da ist natürlich interessant, wie das in den Berufungsgerichten, wie weit das dann geht.
Ja, die Frage ist jetzt ab, genau, wie weit das kommt. Wir haben gesehen ein paar Mal, dass ein Richter hat entschieden, dass doch zum Beispiel die US-Regierung muss doch das Geld an USAID, der Entwicklungshilfeorganisation, das Musk geschlossen hat, muss das überweisen, weil es gibt Arbeit, das die schon gemacht haben und das muss bezahlt werden. Also jetzt kämpft Trump mit den Richter und geht direkt zum obersten Gerichtshof zu sagen, hey, können wir irgendwas hier tun? Ich bin der Präsident, ich bin im Weißen Haus, habe ich nicht. Also er hat schon Immunität vor seine Arbeit als Präsident, aber ist es, the buck stops with me, ist es nicht meine Entscheidung. Und wie gesagt, wir haben das einmal in einer Folge diskutiert, daher kommen wir, wenn das so ist, an eine Verfassungskrise, wenn Trump steht über
der Gerichte. Er die Urteile einfach nicht akzeptiert oder sich darüber hinwegsetzt. Und wir haben das jetzt gerade gesehen, es gab einen Abschiebeflug von ungefähr 200 mutmaßlich kriminellen Venezolanern, die er nach El Salvador abgeschoben hat. Und ein Richter hat das eigentlich gestoppt, hat gesagt, das geht nicht. Und Trump hat den Flieger trotzdem losgeschickt.
Genau. Und wenn das so passiert, wenn er immer wieder tut, was er will, statt was die Richter sagen, dann haben wir diese Krise, Verfassungskrise. Und das wird eine neue Folge sein.
Auf jeden Fall, ja, weil das wird dann die große Frage. Ne? Also wir sehen, die Demokraten sind noch am Sortieren und beginnen über Townhalls oder so vielleicht das auch ein bisschen sichtbarer zu machen. Und in erster Linie liegen die Hoffnungen aber auf den Gerichten. Und kann man sagen, es ist ein Rechtsstaat. Und wir haben auch gesehen, der Supreme Court, auch wenn er konservativ ist in der Mehrheit, schluckt nicht alles, was Trump ihm vorlegt. Aber wir sehen erste Hinwegsetzungen über Urteile und jetzt ist es im Fall dieses Abschiebeflugs, das wird in den USA jetzt nicht für so viel Aufregung gesorgt haben. Aber was ist, wenn es zum Beispiel zu irgendwas wirklich Konkretem, auch was die US-Bürger selbst persönlich betrifft, kommt, wo die US-Regierung sich drüber hinwegsetzt? Das ist dann die große Frage und
das würde vielleicht dieser Widerstand ein bisschen Feuer unter der Arsch leisten, wie man sagt. Sagt ihr das?
Ein bisschen Feuer unterm Hintern. Wir sagen es ein bisschen vornehmer vielleicht.
So, sorry.
Im Englischen sagt man leider fire under your ass.
Under your ass, ja.
Ja, okay. Yeah. Also wir machen aber das Bild ist das gleiche, genau.
Aber vielleicht das würde dann die Leute wirklich auf die Straße bringen. Weil ich sehe das auch so von hier. Es sieht aus wie Amerikaner akzeptieren alles. Und wo ist der Wut? Wo ist der Widerstand? Was kann man tun? Weil es sieht im Moment ziemlich lahm aus, muss man sagen. Und das ist auch mein Gefühl, dass Leute einfach akzeptieren, was kommt, ohne viel dazu zu sagen. Also wir würden...
Ich könnte mir vorstellen, dass was ganz anderes da noch ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern machen könnte, wenn nämlich die Wirtschaft tatsächlich den Bach runtergeht. Wir haben gesehen in den vergangenen Tagen, der Stock Market, die Börse hat eine Menge Börsenwert vernichtet. Es gibt sogar die Fragen, ob es eine Rezession vielleicht geben könnte für eine US-Wirtschaft, die bis vergangenes Jahr sehr robust mit einem ziemlich guten Wachstum auch dastand. Und das ist etwas, was, glaube ich, dann tatsächlich, denn das war ja immer das große Wahlversprechen auch, dass die Inflation eingehegt wird von Trump und dass es allen besser gehen wird, ungefähr. Und das ist etwas, wo du auch immer sagst, Jeff, da kann er auch nicht davonlaufen von. Also genau. Das kann er nicht irgendwie schön färben.
Also er erzählt so häufig eine Lüge, dass alle einfach akzeptieren, wenn er das mehrmals erzählt. Aber wenn die Börse runtergeht, dann kann er das nicht verkaufen. Also er versucht. Also er hat auch in seiner State of the Union Rede gesagt, dass es könnte ein bisschen schmerzhaft sein für eine Weile wegen der Zölle und versucht ein bisschen die Leute zu vorbereiten. So, ich weiß, es könnte sein, aber bleib mit mir. Also wir kommen durch und alles wird dann super. Also insofern, er hat auch anerkannt, dass es könnte dann runtergehen. Es könnte ein bisschen, nicht eine Rezession, aber das Preise könnte ein bisschen höher sein wegen die Zölle zum Beispiel. Beispiel für eine Weile oder sowas, aber bleib mit mir, sagt er, wir würden durchkommen und am Ende stärker sein.
Soweit also eine Einschätzung, eine grobe von uns zu eben der Frage, wo bleibt der Widerstand? Das war wirklich so das, was am häufigsten in euren Mails kam und nach der vergangenen Folge, wo es ja um diesen Eklat im Weißen Haus zwischen Trump und Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, ging, ja, da haben wir mehr als sonst üblich Mails bekommen von euch. Also nochmal vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir aber zu dem Ort, von dem wir hier aufnehmen, Dakar im Senegal. Und für dich, Jeff, ist das hier unser Besuch in Westafrika so ein bisschen ein Homecoming.
Ja, ich war in die späten 90er hier als Peace Corps Volunteer. Vielleicht kennt manche von euch Peace Corps. Es war eine Initiative gegründet bei John F. Kennedy, der damalige 60er Präsident. Die Idee war, Amerikaner rauszuschicken. Es war ein Teil so kultureller Austausch und andere Teil Entwicklungshilfeorganisation. Aber es ist wirklich eine Organisation, das schickt die Volontär, die Amerikaner raus. Ich war in ein kleines Dorf in Mauretanien.
Das ist das nördliche Nachbarland hier vom Senegal.
Genau. Und in einem kleinen Dorf mit vielleicht 300 Leute, kein Strom, kein Wasser, laufende Wasser. Und war die einzige Ausländer da in einem kleinen Dorf. Und ich war dann reingenommen in eine Familie. mir und habe die Sprache gelernt, so gut ich könnte, und habe dann auch ein paar Projekte in meinen ein bisschen mehr als 2 Jahre da gemacht. Und es ist auch dann für mich, genau, das erste Mal, dass ich in West Africa zurück bin seit dieser Zeit. Ich habe dann quer durch West Africa gereist und hatte auch viel Zeit hier in Senegal verbracht. Und West Africa, der Draw, ne, die Attraktion ist die Gastfreundlichkeit von den Menschen hier. Es ist wirklich irgendwas, wo die Leute sind sehr stolz auf ihr Taranga, das ist Hospitalität, Gastfreundschaft, und das merkt man auch. Und das ist irgendwas, das ich finde, jedes Mal, wenn ich hier bin, diese wärmherzige, großzügige Leute, die wir kennengelernt haben.
Aber hat sich viel verändert, seit du vor mehr als 20 Jahren hier warst? Ja, schon, natürlich.
Einerseits, ja, man sieht Photovoltaik, ne? Also das ist irgendwas, das West Africa hat, ohne Ende ist Sonne. Ne?
Ja. Und jetzt kann man so sagen.
Haben die, oder versuchen sie, eine Art zu finden, das zu benutzen. Also klar, jetzt alle haben Handys, alle benutzen irgendwas, das heißt Wave, das ist eine Geldtransfer.
Ja, alles sehr mobil, sehr fortschrittlich, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall ganz anders. Aber andererseits, man merkt, dass besonders, wenn man durch die Dörfer fährt, das Leben sieht mehr oder weniger genauso aus als vor 25 Jahren, als ich hier war. Ganz simpel, es ist immer noch wirklich ein Kampf manchmal um das Überleben. Also Plätze zu kriegen in die Schule, aber was bringt das für manche in die Dörfer, in die Schule, die würden lieber ihre Kinder schicken, in die Felder zu arbeiten oder zu Hause bleiben und arbeiten, weil es gibt da eine Menge zu tun. Aber
ja, und wir erwähnen, dass wir hier sind, weil wir in vergangenen Folgen ja auch schon über direkte Auswirkungen von Trumps Regierung und Kürzungsmaßnahmen auf die amerikanische Entwicklungshilfe besprochen haben. Und jetzt sind wir hier und sehen aus erster Hand, welche Auswirkungen das haben kann. Denn wir besuchen unter anderem Freunde hier, die für die Vereinten Nationen hier sind und dafür arbeiten. Und die Amerikaner sind eben der größte Geldgeber für die ganzen Programme, die die Vereinten Nationen hier, das Geld, das sie verteilen. Und wir haben gesehen, dass wenn da plötzlich radikal die USAID-Gelder, also der amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation, auch an die Vereinten Nationen da so eingedampft werden, eingestrichen werden, die Hälfte des Budgets kommt aus US-Kassen sozusagen, die die Vereinten Nationen hier verwalten. Und unser Bekannter, den wir hier besuchen, der arbeitet für die Vereinten Nationen und der muss jetzt über Nacht quasi sein Budget um 30% kürzen. Und das ist natürlich vor allen Dingen in dieser Plötzlichkeit sehr, sehr schwer aufzufangen. Und wir sehen halt, welche Schwierigkeiten es hat. Unheimlich viele Entlassungen hier auch von lokalen Arbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann plötzlich eben ja, auf der Straße stehen. Man kann sagen, na gut, es gibt in der Entwicklungshilfe über Jahrzehnte sehr viel auch Verschwendung und Programme, die überhaupt nichts bringen, und Millionen von Geldern werden verpulvert, ohne irgendeinen Effekt zu haben. Einerseits, andererseits sehen wir ja, welche Schwierigkeiten er hat, dass da eben ganze Existenzen hier plötzlich vor dem Nichts stehen und ganze Familien, die da dranhängen, oder auch ganze für amerikanische Familien, die hier gestrandet sind jetzt plötzlich, die gar nicht mehr wissen, wie sollen wir denn jetzt zurück in die USA, weil wir quasi hier alleingelassen werden.
Die haben von einem Tag zu der nächsten eine Nachricht bekommen, dass man hat, erstmal haben die gesagt, 3 Tage raus von das Land weg oder von das Land wegzufliegen.
Ja, du hast Kinder hier in der Schule und kannst du keinen Umzug über in einer Woche so organisieren.
Du hast ein Haus vielleicht gemietet, also und so weiter. Und dann, aber die haben das dann korrigiert und gesagt, 30 Tage. Aber egal, das ist auf jeden Fall schwierig. Das sehen wir nicht nur in andere Länder mit Entwicklungshilfe, mit USAID, aber überall jetzt in die Staaten mit Federal Workers, Leute, die arbeiten für die Regierung. Und plötzlich, wenn wir reden von Richter, also einen Tag haben die ihren Job verloren, ein paar Tage später geht das vor das Gericht und doch haben die einen Job und es geht hin und zurück. Und das ist ein bisschen der Situation. Und deswegen, nicht nur muss dieser Freund von uns sein Budget ändern, aber der Regierung, ne, wie du sagtest, Ingo, man kann das nicht einfach über Nacht machen. Der Regierung kann ein bisschen mehr von der Verantwortlichkeit übernehmen für zum Beispiel die ganzen Projekte, die UNO oder der USAID macht, und das ist zahlreich, von Schule für Kinder bis Krankenhäuser und Medizin für Leute, die das brauchen, bis Infrastrukturprojekte. Es geht on and on. Also insofern, das ist irgendwas, wo die Regierung kann mehr übernehmen, aber das geht nicht einfach von einem Tag zu der nächsten.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Natürlich haben sich viele Regierungen hier auch ausgeruht, so ein bisschen, und haben gesagt, naja, die UNO und die WHO und all die anderen NGOs hier, die Nichtregierungsorganisationen, die machen das ja schon, dann brauchen wir es nicht machen. Klar, kann man sagen, ne, vielleicht braucht es auch eine Reform und vielleicht ist das so der Schock, der jetzt ein bisschen heilsam in gewisser Weise auch ist, um da vielleicht die ganze Entwicklungshilfe mal auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, was könnten wir vielleicht zielgerichteter machen. Das sehen ja auch viele in dieser ganzen Szene ja auch. Ne? Auch unser Bekannter sagt, ja, da müssten wir vielleicht mal rangehen. Nur diese Art und Weise ist, wie so oft, so rücksichtslos. Mhm. Ohne Rücksicht auf Verluste, was dranhängt, mir egal. Wir dampfen das alles ein. Ja. Und na klar kann man sagen, jetzt müssten die Regierungen hier, die Länder mehr einspringen. So wie wir das ja auch in Europa gerade sehen, dass die Trump-Regierung uns zwingt, mehr Verantwortung selbst für unsere Sicherheit zu übernehmen. Und das tun wir auch. Nur Europa kann das plötzlich mit einem riesigen billionenschweren Programm vielleicht ein bisschen besser schultern als hier zum Beispiel der Senegal, der dann eben sagt, okay, die ganzen Gesundheitsprogramme, die ganzen Kindererziehungsprogramme und Unterrichtsprogramme, all das, wenn das plötzlich über Nacht eben eingestellt wird, dann stehen wir kurzfristig auf jeden Fall vor einer riesengroßen, ich nenne es mal Herausforderung, um es mal ein bisschen euphemistisch zu beschreiben. Aber das ist schon krass. Also wir haben halt viel bislang immer von Europa aus darüber berichtet oder aus den USA. Und das jetzt von dieser Seite hier mal so erzählt zu bekommen und aus erster Hand mitzuerleben, ist gleich nochmal ein ganz anderer Schnack und sehr, sehr beeindruckend. Und uns hat dann in diesem Zusammenhang auch sehr beeindruckt eine Begegnung, die wir hatten in den vergangenen Tagen, als wir einen Ausflug im Süden von Dakar, gibt es ein großes Mangrovengebiet, da haben wir einen Ausflug hingemacht und da sind wir mit so einer Pirogue, das sind diese bekannten, bunten, länglichen, wie so Nussschalen fast schon, länglichen Fischerboote, mit denen die Menschen hier auf Fischfang gehen draußen, sind wir mit so einer Pirogge eben in dieses Mangrovendelta gefahren und der Bootsführer, das war sehr interessant, war ein Mann, der bereits 5-mal es geschafft hat, mit einer solchen Pirogge, in einer größeren natürlich, aber teilweise mit 200-300 Menschen eingepfercht in so einem Boot, die Überfahrt zu den Kanaren zu schaffen, zu überleben.
Und er hat von dieser Voyage, von dieser Reise erzählt, dass die sind zu mehrere Orte in Senegal gegangen mit das Boot und haben Leute abgeholt, bis sie genug hatten. Und dann, also allein, wir waren nur 6-7 Leute auf ein Boot und man merkt, dass das ist die Atlantik. Das Wasser ist extrem ja, kalt, aber es ist auch sehr, sehr rough. Es ist sehr, also wenn ein Sturm kommt und man weiß nie, also wir waren nur an die Küste lang, also es war nicht irgendwas, wo wir waren mitten in ein See und die mussten auch wissen, wohin. Er hat das 5-mal geschafft, jedes Mal.
Eine 5- bis 10-tägige Überfahrt, Tag und Nacht eingepfercht.
Hängt
eben in so
an
einem,
das Wetter ab.
Ja,
ne?
Also.
Und jedes Mal mit der Idee, obwohl er ist rübergegangen mit diesen Leuten, hat das Geld, das er verdient hat, genommen und sein Plan war, dann zu bleiben, so Arbeit zu finden in der Kanarischen Insel, vielleicht auch, wenn es geht, weiter nach Europa, aber Geld zu verdienen. Wir müssen auch sagen, hier in Senegal, also fast 70% von der Bevölkerung ist unter 35 Jahre alt. Es gibt viele junge Leute, die suchen Jobs, die machen eine Ausbildung und haben das Gefühl, es gibt dann nichts für den. Und das ist der Fall von diesem Mann. Er hat 7 Kinder zu Hause. Also eine Verantwortung für seine Familie und versucht, Geld zu verdienen, weil man muss auch verstehen, dass 10% von der GDP,
das Bruttosozialprodukt, ja,
von Senegal laut der Weltbank, kommt von Geld von Ausland. Dass Senegalesen, die haben das geschafft, in Ausland zu gehen, verdienen und zurückschicken. Also das ist ein riesig Teil. Und es gibt viele Familien, die überleben nur mit dieser Hilfe von Familienmitglied in Ausland. Mhm. Und das ist, was dieser Mann versucht hat, aber 5-mal ist zurückgeschickt.
Den Kanaren muss man sagen, ist es natürlich einfacher, in Anführungsstrichen, für die Behörden dann, weil von dort kommen die Menschen ja nicht weiter aufs europäische Festland. Sie müssten ja fliegen oder mit einer Fähre oder einem Schiff oder wie auch immer fahren. Und dort ist es natürlich einfacher, sie dann wieder zu sammeln und dann in einen Flieger zu packen und wieder zurück in Senegal zu stecken. Und dann hat die spanische Regierung mit der Regierung hier in Dakar Abkommen natürlich und sagt, hier, wir zahlen euch das und dann nehmt ihr die wieder auf. Und insofern ist er jedes Mal wieder zurückgeschickt worden. Und trotzdem, wir haben das auch in seinen Augen erkannt, er wird es auf jeden Fall wieder versuchen.
Er hat es auch gesagt, obwohl das Lebensrisiko so hoch ist, er wird das wahrscheinlich, sagt er, in ein paar Monate wieder versuchen. Er hat es schon erlebt, diese sehr, sehr gefährliche Reise. Das letzte Mal, hat er erzählt, er war 2 Kilometer von der Küste von der Kanarischen Insel und das Boot ist gekentert. Und daher, es kommt eine spanische Schiff, Rettungsschiff, und hat auch Leute also im Schiff dann genommen. Aber er hat gesagt, ungefähr 80 Leute sind ertrunken. Und das hat er erlebt, und er kennt diese Leute. Er kennt die Geschichte und die Gesicht von diesen Leuten. Und was wir sehen in Europa als Schlagzeilen, er hat wirklich eine menschliche, eine persönliche Gesicht zu dieser Geschichte.
Das war das Beeindruckende an dieser Begegnung auch für mich, Jeff, ja, dass man, wir berichten darüber, wir berichten auch, wie die Schwierigkeiten in den Gemeinden bei uns in Deutschland sind, wie wir mit den Geflüchteten umgehen, wie wir sie versorgen können und die Probleme, die Kommunen und Landkreise haben. Und das ist auch alles Teil dieser Geschichte, aber wenn man jetzt quasi den anderen Teil von wo es beginnt sich anguckt und dann eben persönlich jemanden trifft, der das schildert und berichtet und der eben auch sagt, ich werde das wieder versuchen, egal welche Zäune und welche Abschreckungsmaßnahmen in Europa getroffen werden, dann hat das nochmal einen ganz anderen Impact. Also das war für uns beide sehr, sehr berührend und auch beeindruckend.
Auf jeden Fall. Und wenn das Geld nicht kommt von der US-Regierung und wenn die UNO und USAID schließen muss und UNO muss ihr Programm reduzieren.
Ja, 30% Budgetkürzung und so.
Dann kann man vorstellen, dass mehrere Leute mit weniger Chancen würden auch diese Reise versuchen.
Genau, das kann man jetzt natürlich nicht wissen. Man kann natürlich sagen, vielleicht wird es effizienter, die Entwicklungshilfe, wenn da das Geld weniger ist und man das ein bisschen gezielter einsetzen kann. Aber direkt ist es naheliegend anzunehmen, dass jetzt viel mehr Menschen sich noch auf den Weg machen könnten, wenn eben so viel Entwicklungshilfe über Nacht plötzlich wegbricht. Und wenn Menschen wie dieser Mann dann sagen, okay, ich habe nichts zu verlieren, ich versuche das jetzt einfach mal. Und wenn die Programme, die bislang eben so viele hier gehalten haben noch und es dazu, nicht dazu kam, dass sie sich auf den Weg machen mussten oder gemacht haben, wenn das jetzt wegfällt, dann können wir uns in Europa eigentlich darauf einstellen, dass eben noch mehr sich auf den Weg machen werden und das Problem eben nicht geringer wird, sondern eher noch größer. Und das ist eben eine direkte Auswirkung auch dieser Kürzungspolitik der Regierung Trump und gerade was USAID betrifft, die Entwicklungshilfeprogramme der Amerikaner. Und wir sehen ja jetzt schon auch, wie die Chinesen nur darauf warten, ihre ganzen Entwicklungshilfeprojekte dieser Lücke auch zu füllen. Wir sind über eine Autobahn hier, die die Chinesen gebaut haben, gefahren. Die Russen auch, die sind im Nachbarland, in Mali ja sehr aktiv. Also da ist eine Menge in Bewegung, aber das scheint der Regierung Trump, was das betrifft, ja, diese Konsequenzen oder diese weitreichenden Folgen, die scheinen da nicht irgendwie Berücksichtigung zu finden. Und ja, das wirkt sich ganz schön aus. Von daher sind wir da auch sehr gespannt, ob da nicht doch irgendwann auch ein Widerstand vielleicht, wenn man so will, entsteht oder eine Umkehr in den Gedanken, was das betrifft. Okay, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und kommen jetzt zu dem Gast, den wir eingangs dieser Folge angesprochen haben. Wir führen jetzt sozusagen zwei NDR-Info-Podcasts zusammen und wenn ihr regelmäßig den Podcast Streitkräfte und Strategien hört oder gehört habt, dann kennt ihr natürlich seine Stimme und er meldet sich immer hier aus Dakar. Herzlich willkommen bei Amerika, wir müssen reden, Kai Küstner.
Ich bin sehr geehrt, bei euch wieder zu Gast zu sein.
Na, wir haben gedacht, wenn wir schon hier sind in Dakar, können wir die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, eben diese beiden Podcasts zusammenzuführen. Denn es ist ja auch unheimlich viel passiert in den vergangenen Tagen, gerade was den Krieg gegen die Ukraine und die Bemühungen, da zu einem Ende zu kommen, betrifft. Und aber wir freuen uns auch riesig, dass das klappt. Das ist nicht die Premiere, muss man sagen.
Nee, wir haben gerade gerechnet, ne? Es ist, glaube ich, 3 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Es war damals kurz vor Kriegsausbruch. Insofern wurde es dringend mal wieder Zeit. Liegt ja nah.
Genau, wir sind extra nach Dakar gekommen, um das wieder möglich zu machen, sozusagen. Ja, also da war eine Menge los in den vergangenen Tagen und Jeff, es ist vor allen Dingen, was gerade die diplomatischen Bemühungen zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml betrifft, einiges passiert.
Das stimmt. Wir haben gehört, dass morgen wird ein Anruf passieren zwischen Trump und Putin. Also, aber ich frage mich, Trump ist bekannt oder mindestens er verkauft diese Image als großer Verhandler. Er ist ein Dealmaker, hat Bücher geschrieben über The Art of the Deal. Aber wie man weiß, mit Putin ist es wirklich schwer zu verhandeln. Also man kann ihm ehrlich gesagt also nicht glauben, nicht vertrauen. Also wie, Kai, wie siehst du das? Wie geht das dann aus morgen? Was wird diskutiert?
Also 1:1 prophezeien kann ich das natürlich nicht, wie das ausgeht. Ich glaube, das hängt alles so ein bisschen davon ab, welche Druckmittel Trump am Ende anwendet, also welche Daumenschrauben er da anlegt. Denn dass Putin sich ohne Druck keinen Millimeter bewegt, das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten 3 Jahren zur Genüge feststellen müssen. Es gibt ja diesen schönen amerikanischen Satz, it takes two to tango. Also auf Deutsch hört sich das immer so ein bisschen blöd übersetzt an, man braucht zwei, es gehören immer zwei dazu oder so ähnlich. Mhm. Also Trump will diesen Deal unbedingt. Insofern steht er auch so ein bisschen unter Druck. Er ist ja mal angetreten mit dem Versprechen, innerhalb von 24 Stunden Frieden zu schaffen. Die Zeichen sind aus meiner Sicht aber jetzt nicht so wahnsinnig ermutigend. Wir können ja mal mit der US, also mit der Trump-Seite anfangen. Der hat ja Präsident Putin im Grunde schon vorab alles Mögliche ins Präsentkörbchen sozusagen gelegt, was der sich nur wünschen konnte. Also er hat ausgeschlossen, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Er hat US-Truppen auf ukrainischem Territorium ausgeschlossen. Er hat klar gesagt, dass die Ukraine sich von Gebieten würde trennen müssen und so weiter. Wo man sich fragt, wo ist da der große Dealmaker eigentlich? Wo ist da die großartige Verhandlungsstrategie? Und gerade nach dem ersten Putin-Telefonat im Februar war es auch tatsächlich sehr spürbar, dass Trump da Kreml-Propaganda-Erzählungen übernommen hat. Also zum Beispiel, dass die Ukraine schuld oder zumindest mitschuld sei an diesem Krieg, dass die NATO auch verantwortlich sei. Und dann hat er zuletzt Ende vergangener Woche auf Truth Social gepostet, dass die ukrainischen Truppen in Kursk umzingelt seien, was einfach nicht der Fall ist. Also das ist, finde ich, sehr deutlich geworden. Trump selbst ist aber ziemlich zuversichtlich, was eine Feuerpause angeht.
We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance.
Also wir wollen sehen, ob wir den Krieg zu einem Ende bringen können, sagt Trump. Ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Chance. Als er das sagte, befand sich Trump an Bord der Air Force One auf dem Flug von Florida nach Washington, wie man an der Geräuschkulisse im Hintergrund gut hören kann. Und er lehnt dabei sozusagen im Türrahmen zu dem Bereich, wo die Reporter hinten sitzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer macht welche Zugeständnisse von ukrainischer und von russischer Seite.
We'll be talking about land, we'll be talking about power plants. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. Dividing up certain assets.
Wir werden über Land, wir werden über Kraftwerke reden. Man habe mit beiden Seiten, mit Russland und der Ukraine, bereits über die Aufteilung bestimmter Besitztümer, so hat es Trump ausgedrückt, gesprochen. Also er geht da nicht ins Detail, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass er da einigermaßen freimütig darüber spricht, worüber man mit der ukrainischen und der russischen Seite schon verhandelt hat in den letzten Tagen.
Wobei es immer auch, finde ich, immer so nebulös ist. Ja, wir haben ja viel gesprochen, wir haben ja einen guten Deal, wir sind auf einem guten Weg. Das sind immer so Happen, die man so hinwirft und es einfach so behauptet. Und man kann wirklich gar nicht sagen, wie weit das dann gediehen ist schon. Aber schauen wir da nochmal auf die russische Seite, weil wie du sagst, it takes two to tango. Ja, du brauchst auch die andere Seite, um da einen Deal zu machen. Welche Chancen siehst du da, dass sich da Wladimir Putin wirklich zunächst mal auch überhaupt auf einen Waffenstillstand einlässt?
Also ich bin gerade langfristig gesehen jetzt nicht überoptimistisch, um es mal sehr freundlich auszudrücken. Das liegt zum einen an der militärischen Lage in der Ukraine, über die wir ständig in unserem Podcast berichten. Russland fühlt sich im Moment in der Position der Stärke. Es gibt eigentlich militärisch überhaupt keinen Grund, sich auf irgendwas einzulassen. Mhm. Und dann ist da noch das, was Putin sagt. Ich habe in unserer letzten Sendung am Freitag darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, immer aufs Kleingedruckte zu achten sozusagen. Oder wenn man es im O-Ton hört, dann auf die Nebensätze, also die Einschränkungen. Und der entscheidende Satz, den der russische Machthaber in diesem Zusammenhang sagte, war aus meiner Sicht dieser.
Wir stimmen mit den Vorschlägen zu einem Ende der Kämpfe überein, aber Grundlage dessen sollte sein, dass dies zu einem langfristigen Frieden führt und die Ursachen für den Konflikt beseitigt.
Also die Ursachen für den Konflikt müssten beseitigt werden. Mit diesem Satz hat Putin eigentlich klargestellt, dass er von seinen Maximalforderungen eben nicht bereit ist abzurücken. Und die lauten, kann man ja nochmal sagen, Entmilitarisierung der Ukraine, russlandfreundliches Regime in Kiew, Rückzug der NATO aus Osteuropa. Und Putin hatte zuletzt auch immer noch mal klargestellt, dass er diese 4 ukrainischen Regionen, die zum Teil umkämpft sind, aber die er auch nur zum Teil besetzt hält, im Grunde ganz möchte. Also das sind alles Dinge, die für die Ukraine völlig inakzeptabel sind zu diesem Zeitpunkt. Also das war ein Jein aus dem Kreml, eine ziemlich zweideutige Botschaft, die aus Sicht nicht weniger, aber dann doch eher ein verkapptes Nein gewesen ist.
Wir reden jetzt von, was Trump sagt, was Putin sagt. Also als Biden im Amt war, hat er gesagt, dass die Ukraine muss auch am Tisch sein, dass die müssen entscheiden, weil das ist ihr Land. Also unsere letzte Folge, wir haben über den Besuch im Oval Office von Zelensky gesprochen. Nach diesem Besuch hat Trump gesagt, es gibt keine Assistenz mehr. Jetzt hat er gesagt, doch. Also es geht hin und zurück. Wie sieht das aus von der ukrainischen Perspektive?
Die Ukrainer sind, glaube ich, sehr skeptisch. Präsident Zelensky vermutet eher eine Verzögerungstaktik von Seiten Putins. Der hat Zelensky letzte Woche gesagt, wagt einfach nicht, Trump sozusagen klares Nein ins Gesicht zu schleudern. Und wir hatten auch einen Offizier in unserer letzten Streitkräftesendung, der erklärt hat, wir sind jetzt seit 11 Jahren im Krieg mit Russland. Also er rechnet von 2014 an. Das war ja der Zeitpunkt, als Russland sich die Krim geraubt hat und als in der Ostukraine dieser Krieg angezettelt wurde. Und dieser Offizier sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Waffenstillstände wir schon mit Russland vereinbart haben. Keiner davon hat gehalten. Und es stimmt, mit den Abkommen damals waren es, glaube ich, um die 20 insgesamt. Und deshalb muss man, selbst wenn es dazu kommt, auch immer skeptisch bleiben, ob der dann auch hält oder ob nicht Putin Vorwände findet, dann den Krieg doch wieder zu beginnen und so weiter. Das heißt, das Vertrauen, selbst wenn die Waffen schweigen, dass so ein Waffenstillstand hält und zu langfristigen Frieden führt, ist relativ gering ausgeprägt. Und ich hatte ja eben schon gesagt, Russland kommt militärisch, wenn auch langsam und unter wirklich gigantischen Verlusten. Aber es kommt einfach voran im Moment in der Ukraine. Und jetzt rächt sich da auch so ein bisschen, dass man die Ukraine eben nicht in eine Position der Stärke gebracht hat, weil dann wäre die Ukraine jetzt in einer anderen Verhandlungsposition.
Ja, das ist das, was ich vergangene Folge auch mal gesagt habe, dass da wie so zwei Universen miteinander kommunizieren, die aber überhaupt keine Verbindung haben und von verschiedenen Sachen reden. Trump denkt, er könnte da meiner Meinung nach eben einen Deal, was auch immer, machen, aber mit einem Verhandlungspartner, worauf er sich verlassen kann oder will oder wie auch immer. Und die Ukraine sieht das halt eben komplett anders. Nach dem Motto, wir können sie null drauf verlassen. Das ist auf tönernen Füßen, auf Sand gebaut. Aus unserer Erfahrung der letzten Jahre. Und das ist das Schwierige. Aber auch wenn es jetzt so hin und her und vor und zurück geht, siehst du, Kai, dass da irgendwie der Fakt, dass überhaupt Bewegung drin ist, ist doch eher schon mal ganz gut. Oder ist das wieder nur viel Staub, viel Wirbel um nichts und eine Verzögerungstaktik?
Nee, ich würde auch nicht sagen, dass das in Stein gemeißelt ist, dass da gar nichts mehr rauskommt. Also wie ich sagte, die Chancen stehen aus meiner Sicht nicht gut. Aber Jeff, du hast ja auch eben angesprochen, eure letzte Folge und das, was im Oval Office passiert ist, als Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance ja den ukrainischen Präsidenten quasi gedemütigt haben da vor laufender Kamera. Da schien mir ganz klar in den USA sich die Erzählung durchzusetzen und das war aus meiner Sicht auch bewusst so gesteuert vom Trump-Team und auch von Elon Musk irgendwie getweetet. Okay, es wird schwierig mit einem schnellen Frieden in der Ukraine und jetzt brauchen wir aber irgendjemanden, der schuldig ist dafür. Das kann natürlich nicht Trump sein.
Der gesagt hatte, das beendet den Krieg in 24 Stunden.
Ja, das geht alles ganz schnell und ein paar Anrufe und so. Und dieser Schuldige heißt dann einfach Zelensky. Auf den schieben wir das jetzt alles. Das hat sich so ein bisschen mit den Verhandlungen in Saudi-Arabien vergangene Woche zwischen USA und der Ukraine gedreht. Da ist dann der Außenminister Marco Rubio nach draußen getreten und hat gesagt, okay, die Ukraine hat einer 30-tägigen Waffenruhe zugestimmt. Jetzt liegt der Ball im Feld Russlands. Und dann wurden die Waffenlieferungen, über die wir auch schon gesprochen haben, wieder aufgenommen. Das Teilen von Geheimdienstinformationen, ganz wichtig für die Ukraine. Und das ist jetzt dann gar keine mehr so komfortable Lage auf einmal gewesen für Putin wie davor. Der will ja auf der einen Seite nicht seinen neuen Freund, in Anführungsstrichen Trump, verprellen, weil die Annäherung ist ja unübersehbar. Also es gibt ja sogar einige, die sagen, Trump sei eigentlich jetzt mittlerweile sowieso schon ideologisch ins Camp von Putin gewechselt. Aber Frieden aus seiner Sicht zu inakzeptablen Bedingungen will Putin auch nicht. Und er hat eher, hatte ich ja auch schon gesagt, ein Interesse, diesen Krieg noch weiterzuführen. Daher aus meiner Sicht jetzt erstmal dieses Jein, die Welt im Unklaren lassen und den Ball sozusagen wieder zurückzuschlagen. Aber es ist viel in Bewegung, das würde ich auch sagen. Und es ist auch viel in Bewegung, was Europa zum Beispiel angeht. Also man hat ja jetzt, nachdem man es einfach mal seit der ersten Amtszeit 2016 und Krim-Annexion 2014 völlig verpennt hat, irgendwas zu tun, um es mal flapsig auszudrücken, wachen jetzt auf einmal alle auf und Milliarden werden in die Hand genommen, sowohl auf EU-Ebene als auch auf deutscher Ebene, um sich eben jetzt wirklich unabhängiger zu machen von den USA. Also da tut sich eine Menge.
Absolut, das hatten wir eben auch schon anfangs dieser Folge besprochen. Auch in der Entwicklungshilfe zwingt es natürlich jetzt das Streichen dieser vielen Gelder zu einer Reaktion, die nicht per se erstmal schlecht sein muss. Und auch da, diese Einsicht ist hier in der Entwicklungshilfeszene in Westafrika so, aber eben auch in Europa. Ja, wir müssen tatsächlich selber mehr Verantwortung. Warum sollen die Amerikaner da ständig alles ausputzen? Ne? Jeff, das ist auch bei deiner Familie sehr viel so die Haltung. Aber es kommt natürlich sehr rabiat, sehr, sehr brachial. Und das Tempo, weiß nicht, ob das man das so mitgehen kann. Glaubst du aber, dass der Ball jetzt eher derzeit wieder bei Putin im Feld liegt?
Also Putin hat ihn natürlich halbwegs elegant dann auch wieder zurückgegeben, so nach dem Motto, ich will es nicht sein, der dem im Wege steht, aber wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen verhandeln und hat Bedingungen gestellt und so weiter. Also er lässt die Welt, das macht er ja gerne, im Unklaren über das, was er eigentlich vorhat. Und man sieht ja an den Reaktionen im Westen, da gibt es einige, die sofort auf diesen Satz gesprungen sind und gesagt haben, super, grundsätzlich stimmt er zu, haben wir immer schon gesagt, er will verhandeln. Und dann gibt es aber eigentlich, ich würde mal sagen, die seriöse Mehrheit der militärischen Beobachter, die sagen, naja, guckt euch das doch mal an, was Putin an Bedingungen immer gestellt hat und ist er dann wirklich davon abgerückt. Und das ist aus meiner Sicht eben bislang nicht passiert. Insofern wird das, glaube ich, sehr interessant, dieses Telefonat.
Ja, das Telefonat morgen zwischen Putin und Trump. Aber ich glaube, das Problem ist für Trump, dass er gegenüber der Ukraine einen Hebel hat. Ne? Ja. Er kann Zelensky, weil die Ukraine komplett abhängig ist von US-Geheimdienstinformationen, von Militärhilfe, von der Unterstützung. Und dann kann er sagen, pass auf, wenn du nicht spurst, dann drehe ich den Hahn zu. Haben wir ja gesehen in den vergangenen Wochen. Und dann habt ihr ein Riesenproblem. Also muss die Ukraine sich da irgendwie bewegen. Gegenüber Putin und gegenüber Russland hat Trump diesen Hebel nicht. Außer er sagt, pass auf, du verbaust dir die Möglichkeit einer Annäherung unserer beiden Mächte, die dir ja auch helfen könnte, ja. Lieber Wladimir. Aber bis auf das ist so ein bisschen so ein Reizen auf den Skat.
Ja, das ist so ein bisschen aber das Problem, dass er da im Vorfeld schon so viel ausgeschlossen hat. Also er könnte ja sagen, wenn du da jetzt nicht mitspielst, dann bemühen wir uns verstärkt darum, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Oder er könnte auch sagen, wir schmeißen die Ukraine nochmal ganz anders mit Waffen zu oder helfen ihr wirklich so weit, dass sie dich militärisch möglicherweise in die Knie zwingen kann. Und auch so hält ja die Ukraine mehr schlecht als recht diese Verteidigungslinien. Aber wenn jetzt Trump sagen würde, wir haben noch ganz andere Möglichkeiten, die Ukraine zu unterstützen, überleg dir das doch mal im Kreml. Er kommt ja jetzt erstmal nicht mit militärischer Hilfe, weil viele seiner Parteifreunde und er selbst ja auch die Ukraine-Hilfen damals im Kongress eben nicht unterstützt haben. Das will er ja eigentlich nicht. Er sagt dann immer Sanktionen. Auch da kann er sicherlich noch viel mehr tun. Und Russland geht es wirtschaftlich nicht mehr so gut. Auch das würde wehtun. Also so ein paar Daumenschrauben hätte er aus meiner Sicht schon, nur es wäre, glaube ich, schlau gewesen, die nicht am Anfang sozusagen schon wieder im Werkzeugkasten direkt verschwinden zu lassen. Aber wenn ich darf, wo wir hier schon mal zusammensitzen und wir auch schon über Europa und die USA ja gesprochen haben, ich fand es hochinteressant, in unserer letzten Sendung hat Carsten Schmiester darüber berichtet, dass ein Land wie Portugal jetzt darüber nachdenkt, F-35 Kampfjets abzubestellen in den USA. Da gab es eine Zeit lang mal die Erzählung, dass die amerikanischen Hersteller sozusagen einen Kill-Switch in ihre Flieger einbauen, mit dem sie zu jedem erdenklichen Zeitpunkt die sozusagen lahmlegen könnten. Das streitet der Hersteller ab, aber auch so ist irgendwie klar, wenn jetzt keine Ersatzteile mehr kommen langfristig und diese Maschinen auch nicht mehr mit Geheimdienstinformationen und Lagebildern gefüttert werden, dann sind sie im Grunde genommen langfristig wirkungslos und deshalb kommen jetzt Europäer ins Nachdenken. Fand ich sehr interessant, wo wir schon mal hier zusammen sind und ihr das ja auch seit Jahren beobachtet, interessiert mich natürlich, wie ihr jetzt dieses europäisch-amerikanische Verhältnis seht. Über Grönland müssen wir gar nicht erst reden. Also dass der größte NATO-Staat droht sozusagen einem anderen NATO-Staat mit Landraub, ist natürlich schon eine interessante Geschichte. Ist das irgendwie noch zu kitten zwischen Trump und den Europäern oder ist er ideologisch schon so weit weggewandert, dass das jetzt nachhaltig Schaden genommen hat, das transatlantische Verhältnis?
Ich glaube, wir haben am Ende einer vergangenen Folge auch diskutiert und gesagt, was wird aus der transatlantischen Beziehung? Und ich glaube, Ingo, du warst ein bisschen mehr optimistisch und ich ein bisschen mehr pessimistisch, ein bisschen mehr Glas halb leer. Und das war vor 4 Wochen. Ich glaube, so viel ist passiert dann seit dann. Und so viel passiert jeden Tag, dass es schwer zu sagen ist. Einerseits denke ich, als Biden gewählt war und nach seiner ersten Reise nach Europa hat er gesagt, we're back.
Ne?
Also wir sind zurück. Die 4 Jahre Trump sind vorbei und jetzt machen wir wieder, wie wir immer gemacht haben, die letzten 80 Jahre. Also wie wir sehen jetzt, ich glaube mit einem zweiten Trump Amtszeit. Ich habe das Gefühl, das schadet in einer Art, dass schwieriger ist, einfach zu sagen, America is back, nochmal nach der nächste Präsident gewählt
ist. Weil die Umwälzungen tiefgreifender sind.
Ja, und wir haben gerade über USAID gesprochen und die Ende von amerikanischer Unterstützung, aber damit auch Vertrauen. Also eine Beziehung, es dauert, eine Beziehung aufzubauen und dieser Vertrauen aufzubauen. Und Trump und Musk auch mit einem Steinwerf gefühlt haben alles kaputt gemacht. Und das dauert dann länger, das wieder aufzubauen.
Ja, es ist schnell kaputt gemacht, eingerissen, ja. Aber aufgebaut ist es klar. Erst ganz, ganz
wie
langsam
so oft.
Wieder.
Ja.
Ja, nee, das ist tatsächlich, ich sehe das auch so, Jeff, dass es eine andere Qualität hat. Ich glaube, damals dieser Satz von Biden, America is back, war, glaube ich, im Nachhinein ein Problem, weil die Europäer dann gedacht haben, okay, dann können wir uns wieder hinlegen.
Ja,
also und haben überhaupt nicht die Zeichen der Zeit so richtig erkennen wollen oder können. Ja. Und deswegen sind wir jetzt so am Hinterherhecheln und fangen an, diese unfassbaren Pakete zu schnüren mit riesigen Schuldenbergen. Also insofern, das ist, glaube ich, schon angeknackst und das Vertrauen auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, ich weiß noch, nach unserer letzten Folge vor 2 Wochen, haben wir das, wie du gesagt hast, Kai, genauso gesehen, okay, Trump scheint irgendwie nicht ins Putin-Lager gewechselt zu sein, aber zumindest irgendwie Großmächte unter sich und hat der Ukraine den Rücken gekehrt. Vergangene Woche plötzlich alle Hilfen wieder eingestellt, da bin ich jetzt plötzlich wieder ein bisschen überrascht auch gewesen. Aha, also doch nicht. Ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, ob da so eine Strategie dahinter steckt, so dieses Unbelastbare quasi.
Also das einzig Erwartbare ist das Unerwartbare.
Ja. Genau, oder ob es einfach, also Chaos ist Teil der Strategie.
Aber egal was, ne, so welcher Tag Trump aufwacht und entscheidet das oder das Gegenteil, also wir haben auch gesagt, dass es war schon in die Obama-Jahren, dass er hat gesagt, Europa muss mehr bezahlen für ihre eigene Sicherheit. Er hat auch diese Pivot to Asia angefangen. Das ist nicht Neues. Also Europa, glaube ich, redet von seit mehr als 10 Jahren über die gleiche Thema und tut nichts oder kann nichts tun. Und jetzt ist das, genau, Feuer unter dem Arsch, wie wir früher in dieser Folge gesagt haben, dass egal, was Trump tut heute oder morgen oder nächste Woche und egal, wer gewählt wird in 3,5 Jahre, die müssen tatsächlich mehr Verantwortung nehmen und vielleicht leider, obwohl hoffentlich wir würden eine gute transatlantische Beziehung haben in der Zukunft, die können sich nicht auf diese Beziehung so verlassen.
Absolut, ich sehe das genauso und ich glaube, tatsächlich hilft es auch Europa, sage ich schon seit längerem, diese Eigenständigkeit, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, hilft uns auch, dass wir nicht jedes Mal wie ein Kaninchen auf die Schlange starren vor jeder US-Wahl in der Hoffnung, hoffentlich geht das für uns irgendwie gut aus.
Absolut. Was mich so ein bisschen pessimistisch gestimmt hat, ich war ja in München auf der Sicherheitskonferenz, habe da die Rede von J.D. Vance gehört. Und wenn man die gehört hat, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, da hatte man schon den Eindruck, okay, die sind jetzt sozusagen im autoritären Lager gelandet und die haben mit uns, er hat ja selber in Frage gestellt, ob man noch dieselben Werte in Anführungsstrichen teilt. Und wenn das natürlich die Zukunft ist, dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Das Problem der NATO ist ja, um auf das Bündnis nochmal zu kommen, wenn da nicht hundertprozentig sicher ist, dass dich der wichtigste Bündnispartner auch verteidigt, dann könnte natürlich die andere Seite geneigter sein, irgendetwas in irgendeiner Form zu probieren in Osteuropa in ein paar Jahren. Und genau das wird ja auch derzeit erwartet. Und das ist, glaube ich, also da muss noch nicht mal die NATO für aufgekündigt werden, um dann festzustellen, dieses Bündnis ist eigentlich wirklich obsolet, was ja Trump dann mal gesagt hat vor vielen Jahren.
Absolut. Also dass allein diese Unsicherheit, dass dieser felsenfeste Beschluss des Bündnisfalls, dass wir dann alle, einer für alle, alle für einen, dass das in Frage steht, reicht ja schon. Du brauchst nicht mal offiziell die NATO auflösen, sondern dann lockst du vielleicht jemanden wie Wladimir Putin an, sagst, dann probieren wir es doch mal gucken, was geht. Und das ist die große Gefahr. Und gleichzeitig, denke ich, dürfen wir aber auch die Tür nicht zuschlagen und sagen, okay, wenn Trump nicht mit uns will, dann müssen wir es halt alleine machen, aber dann auch ganz alleine. Das ist natürlich genauso Quatsch. Wir brauchen die USA für Aufklärung, für Geheimdienstinformation, für all das nach wie vor.
Atomschirm.
Ja, genau. Also insofern, das löst sich nicht auf über Nacht. Und insofern müssen wir da versuchen, so nüchtern wie möglich, ohne Schaum vor dem Mund, da irgendwie auch die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube auch, dass das passiert. Denn wir sehen ja, da scheint nichts in Stein gemeißelt zu sein bei Trump. Stimmt. Diese Woche so, nächste Woche kann es schon wieder ganz anders sein. Und insofern, ja, wird das für euren Podcast, für Streitkräfte und Strategien, Kai, sind das sehr bewegte Zeiten. Und uns wird das natürlich genauso beschäftigen und bewegen. Ja, insofern vielen, vielen herzlichen Dank, Kai, diese quasi Parallel- oder Doppel-Zusammenarbeit zwischen zwei NDR-Info-Podcasts, Amerika, wir müssen reden, und Streitkräfte und Strategien. Wenn ihr mehr von Kai und seinen Kollegen hören wollt über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine, natürlich, ihr sendet immer zweimal die Woche.
Genau, immer dienstags und freitags.
Mit einer neuen Folge, und da werdet ihr auch natürlich auf das Telefonat Putin-Trump vermutlich eingehen. Also wer da reinhören möchte, wir sagen dem Co-Host von Streitkräfte und Strategien, Kai Küstner, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und Bewertungen der aktuellen Entwicklungen. Jeff, wir sagen für die heutige Folge vielen Dank aus Dakar, herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
So, und ganz zum Schluss haben wir jetzt noch einen Podcast-Hörtipp für euch. Und zwar, wenn euch die Frage schon immer interessiert hat, was passiert eigentlich mit all den Bürgerinnen und Bürgern in den USA, die durch Trumps Umstrukturierungen und Kürzungsprogramme ihren Job und damit oft auch ihre Krankenversicherung verlieren? Wie schauen die darauf, wenn plötzlich Gelder im Gesundheitssektor der USA fehlen? Darüber sprechen Sarah Schmidt und Ralf Borchert, unsere Korrespondenten in Washington, im Weltspiegel-Podcast Extra zu den USA. In 4 sehr hintergründigen Folgen, die alle 2 Wochen erscheinen, diskutiert Host Janina Werner mit den ARD-Korrespondenten und Korrespondentinnen aus Amerika die neuesten Entwicklungen in der Trump-Regierung und was die für die Menschen dort bedeuten. Den Link zu der Folge legen wir euch auch in unsere Shownotes und weitere Folgen vom Weltspiegel-Podcast. Und natürlich auch von uns, von Amerika, wir müssen reden, und von Streitkräfte und Strategien gibt's natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.